NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Seit dem iranischen Angriff auf Israel am 1. Oktober mit mehr als 180 ballistischen Mittelstreckenraketen rätselt die Welt, wie Israel darauf reagieren wird. Es war ein schwerer Angriff aus dem Iran, der nur wegen des relativ guten Abwehrschirms Israels glimpflich verlief. Wie die Neue Zürcher Zeitung schrieb, soll der Iran über rund 3000 solcher Raketen verfügen, die wegen ihrer Geschwindigkeit und ihrer großen Sprengkraft als besonders gefährlich gelten. Dem Angriff vorausgegangen war die Tötung des Hamas-Führers Ismail Haniya in einem Gästehaus in Teheran. Die iranische Führung machte Israel dafür verantwortlich, dass sich seinerseits nicht zum Tod von Haniya äußerte. In Medienberichten wurde eine Beteiligung des israelischen Geheimdienstes für wahrscheinlich gehalten. Im September wurde dann der Tod des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah gemeldet, einem sehr engen Verbündeten des iranischen Regimes, bei einem offenbar gezielten israelischen Raketenangriff auf unterirdische Bunker in Beirut. Beobachter gewannen den Eindruck, dass Israel eine Auseinandersetzung mit dem Iran suchen könnte, der Iran aber eher zögerlich reagiere. Dabei haben die Ayatollahs immer wieder und seit Jahrzehnten erklärt, dass das zionistische Gebilde, wie sie Israel nennen, vernichtet werden müsse. Wie ernst ist diese Drohung zu nehmen? Ist sie vielleicht nur eine Propagandaformel der schiitischen Machthaber, um die Bevölkerung der sunnitischen arabischen Staaten mit viel anti-israelischem und antisemitischem Getöse hinter sich zu bringen? Mit diesen und weiteren Fragen befasst sich der Politikwissenschaftler und Publizist Stefan Griegert. Er ist Professor für Theorien und Kritik des Antisemitismus an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen und Leiter des Zentrums für Antisemitismus- und Rassismusstudien in Aachen. Er hat vielfältig zum Iran geforscht und publiziert. Professor Griegert, wie ernst sind die iranischen Drohungen gegen Israel zu nehmen?
Ich denke, die sind ausgesprochen ernst zu nehmen. Und wir sprechen hier über den Kern der Ideologie dieses iranischen Regimes. Und dieser Kern der Ideologie, ein eliminatorischer Antizionismus, der ist eingebettet in eine allgemeine antisemitische Ideologie, also in traditionelle islamischen Antijudaismus, in antisemitische Verschwörungsmythen, die wirklich mitunter wie nationalsozialistische Propaganda klingen, und in Holocaustleugnung. Und das ist nicht nur Ideologie, sondern das Regime in all seinen Fraktionen betreibt eine Politik seit Jahrzehnten, die genau darauf abzielt, das letzten Endes auch in die Wirklichkeit umzusetzen. Das betreiben sie maßgeblich über zwei Wege. Zum einen über diesen sogenannten Ring of Fire, also einen Feuerring, den man versucht, um Israel zu legen. Das zeigt sich an der Aufrüstung, der massiven Aufrüstung dieser antisemitischen Terrorarmeen an den Grenzen Israels, maßgeblich natürlich der Hisbollah im Libanon, aber auch eine Reihe weiterer Gruppierungen. Und der zweite Weg, der letzten Endes darauf abzielt, ist das brandgefährliche iranische Nuklearwaffenprogramm. Womit wir es also bei dem iranischen Regime zu tun haben, ist eine Art Gleichzeitigkeit von Pragmatismus und Vernichtungswahn. Der Pragmatismus führt dazu, dass in einigen Fragen es durchaus abweichende Positionierungen gibt und man eine gewisse Moderation sich durchaus vorstellen kann. Das ändert aber in keiner Sekunde etwas an dem perspektivischen Ziel, das erklärtermaßen auf die Vernichtung Israels abzielt. Und nochmal, das muss man ausgesprochen ernst nehmen.
Die Internationale Atomenergiebehörde geht davon aus, dass Iran schon relativ weit fortgeschritten ist mit der Gewinnung hoch angereicherten Urans und damit sehr nah an der Fähigkeit, Atombomben herzustellen. Das wird ja von Israel, aber auch von arabischen Staaten als erhebliche Bedrohung wahrgenommen. Muss Israel ein Interesse an einem direkten Krieg mit dem Iran möglichst zeitnah haben, bevor dieser über Atomwaffen verfügt, um den Prozess des Atombombenbaus irgendwie aufzuhalten?
Ich denke, bei dieser Frage macht es gar keinen Sinn, einfach nur über die Interessen Israels zu reden, sondern es ist ja im Interesse der gesamten Region und es müsste im Interesse der gesamten Welt sein, dass dieses Islamisten- und Antisemitenregime nicht in den Besitz der Technologie der Massenvernichtung gelangt. In Israel wird das verständlicherweise und schon sehr lange als potenziell existenzielle Bedrohung wahrgenommen. Und zwar schon bereits seit Anfang der 1990er Jahre, also bereits unter Premierminister Yitzhak Rabin. Seitdem gibt es von israelischer Seite die Aufforderung an verbündete Staaten, an den Westen, eigentlich an die ganze Weltgemeinschaft, alle nicht-militärischen Maßnahmen zu ergreifen, um möglichst zu verhindern, dass das iranische Regime in den Besitz der Technologie der Massenvernichtung kommt. Und mit diesen Aufforderungen ist Israel jahrzehntelang weitgehend erfolglos gewesen. Das muss man sich wieder vergegenwärtigen. Das heißt nämlich, dass diese völlig verfehlte Iran-Politik des Westens und auch insbesondere die völlig verfehlte Iran-Politik Deutschlands uns in die jetzige Situation gebracht hat, in der auch ein militärisches Vorgehen gegen das Nuklearwaffenprogramm tatsächlich immer wahrscheinlicher wird, weil es so kurz davor steht, tatsächlich mehrere Points of No Return zu erreichen.
Aber wenn die Situation so dramatisch ist, wieso zögern die Ayatollahs dann jetzt die ganze Zeit? Unterlagen, die zuletzt gefunden wurden in Gaza und die von amerikanischen Experten als authentisch beurteilt wurden, sagen ja, dass eigentlich die Hamas gehofft hatte, dass Iran und Hisbollah vom Libanon aus sich direkt an dem Angriff vom 7. Oktober 2023 beteiligen. Und das haben die nicht gemacht.
Also erstmal sieht man an diesen Papieren, und es gibt auch noch weitere Hinweise darauf, dass vor allem von der Hisbollah tatsächlich sehr viel schlimmere Angriffe noch auf Israel geplant waren, als das ohnehin grauenhafte Massaker, das wir am 7. Oktober letzten Jahres gesehen mussten. Das verweist erstmal darauf, wie groß die Gefahr ist und dass es für die auch militärische Bekämpfung, insbesondere der Hisbollah, wie sie aktuell von Israel durchgeführt wird, überhaupt keine Alternative gibt, dass das also eine zwingend notwendige Bekämpfung ist und dass die, so sehen das auch sehr viele interessanterweise, vor allem zionistische Linke in Israel, dass die eigentlich viel zu spät kommt, dass die eigentlich schon vor Jahren hätte stattfinden müssen. Andererseits, also an diesen Papieren, die Sie gerade ansprechen, sieht man zum einen erst doch mal den Größenwahn von jemand wie Yahya Sinwar. Also viele von diesen Plänen, die da jetzt an die Öffentlichkeit gelangt sind, die maßgeblich von der Hamas im Gazastreifen ausgearbeitet wurden, waren nicht besonders realistisch, sondern die waren relativ megalomanisch. Der andere Punkt ist aber, wenn Sie das Zögern des iranischen Regimes selber ansprechen, da geht es darum zu sehen, was das Hauptinteresse des Regimes ist. Und das Hauptinteresse des Regimes ist letzten Endes, sein Nuklearwaffenprogramm zum Abschluss zu bringen. Und da passt es ihm zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich ins Konzept, die Situation mit Israel derart zu eskalieren. Denn das führt ja, wie man aktuell sieht, dazu, dass einer ihrer wichtigsten Abschreckungswaffen gegen Israel, nämlich die Hisbollah, so militärisch geschwächt wird, dass sie kaum noch als diese Abschreckungsfunktion für das iranische Regime agieren kann. Und es ist sehr fraglich, ob das wirklich in die Kalkulation des iranischen Regimes hineinpasst. Das Ziel der Zerstörung Israels bleibt natürlich aufrecht. Man ist aber nicht so größenwahnsinnig zu glauben, dass man in der jetzigen Situation in einem All-Out-War mit Israel, mit konventionellen Waffen geführt, letzten Endes erfolgreich sein könnte. Und deswegen steht im Zentrum des Bemühens, das Nuklearwaffenprogramm wirklich zum Ende zu bringen, also ernsthaft in den Besitz von einsatzfähigen Nuklearwaffen zu gelangen.
Das internationale Atomabkommen mit dem Iran 2015 kümmerte sich ja sozusagen um diese Frage und galt als großer Erfolg europäischer Diplomatie. Damals ließ der Iran Kontrollen seiner Atomproduktion zu und sagte auch Beschränkungen zu. Und dafür wurden Wirtschaftssanktionen gegen den Iran aufgehoben. Israel hat dieses Abkommen immer kritisiert. Es verlor dann praktisch seine Bedeutung, als die USA unter Donald Trump ausstiegen. Jetzt scheint es so, dass die Iraner es wieder wollen und es ist auch in Europa wieder stark im Gespräch. Welches Problem hat Israel mit dem Abkommen eigentlich?
Also zunächst mal hat nicht nur Israel dieses Abkommen sehr scharf und deutlich kritisiert, sondern auch eine ganze Reihe von arabischen Staaten, vor allem arabische Golfstaaten, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, vor allem jene Länder, die in den letzten Jahren im Rahmen der Abraham Accords auch Friedensabkommen mit Israel geschlossen haben. Denn die alle sehen dieses iranische Nuklearwaffenprogramm als eine ähnliche Bedrohung für sich selber, wie Israel das auch sieht. Also die Kritik an diesem Abkommen war sehr viel breiter als nur von Israel. Und ich denke zu Recht, weil dieses Atomabkommen hat nicht das geleistet, was seine Befürworter in Deutschland, vor allem der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier, versprochen haben. Im Gegenteil, es hat zahlreiche Wünsche des Regimes erfüllt, was bereits einer der Gründe dafür ist, warum es jetzt gern wieder über so ein Abkommen verhandeln würde. Ja, es gab in dem Abkommen zusätzliche Kontrollen, aber gerade nicht in den entscheidenden militärischen Einrichtungen, wo die IAEO, die Internationale Atomenergiebehörde, davon ausgeht, dass Tests für nukleare Sprengköpfe stattfinden. Und das komplette ballistische Raketenprogramm wurde letzten Endes auch aus diesem Abkommen rausgenommen, was fatale Auswirkungen hat. Und letzter Punkt, alle Beschränkungen, die tatsächlich in dem Abkommen vorgesehen waren, sind nicht von Dauer, sondern es wurde für all diese Beschränkungen Laufzeiten festgelegt und die laufen dann alle aus. Viele von denen sind bereits ausgelaufen. Und noch ein letzter Punkt dazu. Durch dieses Abkommen ist man auch der iranischen Bevölkerung in den Rücken gefallen, weil durch dieses massive Interesse des Westens vor allem an diesem Abkommen musste man die Proteste der iranischen Bevölkerung, den mutigen und heldenhaften Widerstand vor allem der Iranerinnen, schlicht und einfach ignorieren. Und damit hat man die beste Strategie, die man eigentlich hätte, um die Gefahren, die vom iranischen Regime ausgehen, nämlich den Sturz des Regimes, diese beste Strategie hat man genau dadurch sabotiert.
Jetzt verfügt Israel ja auch über Atomwaffen. Es hat zwar mit deren Einsatz noch nie gedroht, aber haben die eine Abschreckungsfunktion gegenüber dem Iran? Könnte man sagen, Iran wird sich das letzten Endes nie trauen, weil Israel auch Atomwaffen hat?
Ich denke nicht, dass man das sagen kann. Schauen Sie sich die Art und Weise der Kriegsführung an, die von der Hamas eingesetzt wird. Dort wird sehr bewusst der Tod von auch Zehntausenden Palästinenserinnen und Palästinenserinnen in Kauf genommen. Das wird explizit als eine Art Kriegswaffe von Seiten der Hamas und insbesondere von Yahya Sinwar eingesetzt, von dem es Äußerungen gibt, wo er sagt, es können auch Hunderttausende sein, die den süßen Märtyrertod sterben. Das ist letzten Endes eine Win-Win-Situation für Islamisten. Ganz allgemein formuliert, die aktuelle Situation zeigt Israel in einer Deutlichkeit und das beendet auch eine Art Illusion in der israelischen Sicherheitspolitik, die durchaus in den letzten Jahren existiert hat, dass man mit antisemitischen Terrorarmeen direkt an der Grenze nicht auf Dauer leben kann, weil eben gerade ihnen gegenüber klassische Formen der Abschreckungspolitik nicht funktionieren. Und deswegen bleibt in der aktuellen Situation Israel so gut wie gar nichts anderes übrig, als zumindest zu versuchen, die militärische Macht seiner antisemitischen Gegner zu schwächen, zurückzudrängen, wenn es geht, zu zerschlagen.
Was hören Sie denn, wie die iranische Gesellschaft zu einem Krieg mit Israel steht oder stünde? Also die Menschen im Iran gelten ja als eher weniger antisemitisch als in arabischen Staaten.
Nicht nur als weniger antisemitisch, sie wenden sich teilweise auf ihren Massendemonstrationen ja auch ganz explizit zum Beispiel gegen die Unterstützung, die das iranische Regime für die Hamas, für die Hisbollah und andere Gruppierungen leistet. Sie wollen, dass diese Milliardenbeträge, die da vom iranischen Regime für den Krieg gegen Israel aufgewendet werden, die wollen, dass das einfach der iranischen Bevölkerung zugutekommt. Und sie wurden dabei ein ums andere Mal gerade vom Westen im Stich gelassen, was nicht nur ein Ausmaß von moralischer Verkommenheit dieser Politik aufzeigt, sondern das ist auch eine sehr kurzsichtige Politik. Der Sturz des iranischen Regimes wäre die mit Abstand beste Lösung für all die Probleme, über die wir hier gesprochen haben.
Unlängst haben Sie sogar geschrieben, die deutsche Bundesregierung trage eine Mitschuld am Massaker des 7. Oktober 2023, auch finanziell. Wie meinen Sie das?
In den letzten Jahrzehnten war Deutschland einer der wichtigsten westlichen Handelspartner des iranischen Regimes. Und die Milliarden, die aus diesem Iran-Handel lukriert werden für das iranische Regime, damit finanziert das Regime seine Politik. Und zu dieser Politik gehört es, Millionen und Milliardenbeträge an den islamischen Dschihad, an die Hamas und an die Hisbollah zu überweisen. Das heißt, das iranische Regime hat mit den Geldern aus dem deutschen Iranhandel, der von der deutschen Politik unterstützt wird, auch diesen Angriff vom 7. Oktober mit zu verantworten.
Herzlichen Dank. Das war Stefan Griegert, Professor für Theorien und Kritik des Antisemitismus an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen und Leiter des Zentrums für Antisemitismus und Rassismusstudien in Aachen. Wir haben auch ihn gebeten, uns eine Musik mit einem jüdischen Bezug vorzuschlagen. Er hat uns die zwei Stücke für Streichquartett Opus 2 von Theodor W. Adorno genannt. Hier der Anfang des zweiten Stückes. Das war ein Auszug aus den zwei Stücken für Streichquartett Opus 2 von Theodor W. Adorno. Es spielte das Leipziger Streichquartett. Theodor W. Adorno ist den meisten Menschen vor allem bekannt als Philosoph und Soziologe. Gemeinsam mit Max Horkheimer verfasste er die berühmte Schrift Dialektik der Aufklärung, die in der Studentenbewegung der 1968er eine überragende Rolle spielte. Beide Philosophen gelten als Hauptvertreter der sogenannten kritischen Theorie bzw. der Frankfurter Schule. Adorno, Sohn eines jüdischen Vaters und einer katholischen Mutter, lehrte bis zum Lehrverbot 1933 an der Universität Frankfurt am Main und emigrierte in die USA, von wo er 1953 nach Frankfurt an die Uni zurückkehrte. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, wehrt sich gegen Zweifel des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz an der Funktion der verschiedenen Bundesbeauftragten für diverse Themenfelder. Der pauschale Angriff von Merz diskreditiere nicht nur seine Arbeit, sondern auch die zahlreicher Kollegen, wie etwa des Behindertenbeauftragten oder des Opferbeauftragten, sagte Klein dem Spiegel. Er sei gern bereit, mit Friedrich Merz zu sprechen und ihm seine Arbeit zu erläutern. Dann könne sich der CDU-Chef selbst ein Bild machen. Friedrich Merz hatte am vergangenen Wochenende in einer Rede auf dem CSU-Parteitag unter anderem eine Verkleinerung des Staatsapparates gefordert und dabei die Beauftragten der Bundesregierung genannt. Außer der Wehrbeauftragten gehörten alle auf den Prüfstand. In seiner Rede vor dem CSU-Parteitag hatte Merz zugleich Bedrohungen von jüdischen Mitbürgern als inakzeptabel bezeichnet. Man finde sich nicht damit ab, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland wieder Angst haben müssen, hier zu leben und zu arbeiten. Das sei eine Schande für Deutschland, so Merz. Dieser Zustand müsse beendet werden. Die US-Behörden haben wegen Diskriminierung von mehr als 100 jüdischen Reisenden eine Strafzahlung von 4 Millionen Dollar gegen die Lufthansa verhängt. Im Corona-Jahr 2022 sei den 128 Passagieren das Boarding für einen Anschlussflug verweigert worden, nachdem einige auf einem Flug von den USA nach Deutschland nicht den Anweisungen gefolgt seien und etwa keine Covid-Schutzmasken aufgesetzt hätten, erklärte das US-Verkehrsministerium. Die Reisenden gaben den Ermittlern gegenüber an, dass sie behandelt worden seien, als gehörten sie ein und derselben Gruppe an. Dies sei geschehen, obwohl viele nicht gemeinsam reisten und sich nicht kannten. Die Lufthansa habe wegen des offensichtlichen Fehlverhaltens einiger weniger allen das Boarding verweigert, weil sie offen und sichtbar jüdisch waren, erklärte das US-Ministerium. Die Behörden in den USA erhielten in dem Fall mehr als 40 Beschwerden über Diskriminierung von jüdischen Passagieren. Die Lufthansa erklärte gegenüber dem Verkehrsministerium, sich mehrfach öffentlich für den Vorfall entschuldigt zu haben. Der Konzern wies demnach aber zurück, dass seine Angestellten diskriminierend gehandelt hätten. Nach der Verhängung der Geldstrafe erklärte Lufthansa, das Unternehmen habe ein neues Schulungsprogramm zur Bekämpfung von Antisemitismus und Diskriminierung eingeführt. Unter der Überschrift Frisia Judaica soll am Montag eine neue Internetseite freigeschaltet werden, die über ehemalige jüdische Gemeinden in Ostfriesland informiert. Die von der Kulturbehörde Ostfriesische Landschaft betreute Seite werde das reiche kulturelle Erbe und die bewegte Geschichte dieser Gemeinden beleuchten, teilte ein Sprecher mit. Die Website biete Einblicke in historische Entwicklungen, persönliche Geschichten und bedeutende Ereignisse der jüdischen Gemeinschaften. Ausführliche Artikel, historische Dokumente, Bildergalerien und interaktive Karten sollten die Vergangenheit lebendig werden lassen und das Bewusstsein für dieses Kapitel der Geschichte fördern. Das Projekt ist laut dem Sprecher im Rahmen des Netzwerks Jüdisches Leben in Ostfriesland entstanden. In Rostock erinnert das Projekt Klang der Stolpersteine am 9. November an die Pogromnacht 1938 und die ermordeten Juden während der Zeit des Nationalsozialismus. Junge Musiker werden Kurzkonzerte an Denksteinen spielen, um auf die ehemaligen Wohnorte deportierter Jüdinnen und Juden aufmerksam zu machen, wie das Max-Samuel-Haus in Rostock mitteilte. Alle Interessierten seien zum Zuhören, Gedenken und gemeinsamen Singen eingeladen. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Jehoshua Ahrens aus Frankfurt am Main.
Dieser Shabbat ist Shabbat Cholamoed Sukkot. also der Schabbat, der auf Sukkot, das Laubhüttenfest, fällt. Viele der Gebote und Bräuche von Sukkot sollen den Sinn für die Gemeinde oder Gesellschaft stärken. Die Einheit des jüdischen Volkes steht im Vordergrund. Dabei geht es aber nicht nur darum, dass alle gleich sein sollen, sondern um Respekt dem anderen gegenüber, unabhängig von seinem Status oder seiner Meinung. Im Zusammenhang mit der Frage, wer verpflichtet ist, in der Sukkah zu sitzen, diskutiert der Talmud eine Stelle aus der Tora. Jeder Einheimische in Israel soll in Laubhütten wohnen. Der Talmud erklärt dazu, es ist möglich, dass das ganze Volk Israel in einer einzigen Gemeinschaft Sukkah wohnt. Das heißt, alle haben einen Anteil an dieser Sukkah, dieser Laubhütte. In den 7 Tagen von Sukkot leben wir alle in einer einfachen Laubhütte. Egal, ob wir reich sind und eigentlich ein Haus besitzen oder ob wir arm sind und nur in einer kleinen Wohnung leben. Unsere Sukkah soll allen Menschen offen stehen und wir empfangen Gäste, unabhängig von deren Hintergrund. Das mystische Konzept der Uspisin, der Ehrengäste, die wir in unsere Laubhütte einladen, steht symbolisch für diese Gastfreundschaft. Pluralismus, so lehrt uns Sukkot, ist kein Hindernis, sondern eine Grundvoraussetzung für die Einheit. Der Midrash Vayikra Rabbah erklärt, dass der Feststrauß zu Sukkot wohl wie kein anderer symbolisch für die Einheit in der Vielfalt steht. Wie der Etrog, die Zitrusfrucht, sowohl einen guten Geschmack wie einen angenehmen Duft hat, so gibt es jüdische Menschen, die sowohl in der Tora sehr bewandert sind, als auch gute Taten tun. So wie die Datteln zwar gut schmecken, aber geruchlos sind, so gibt es unter den Juden Menschen, die zwar große Tora-Gelehrsamkeit besitzen, aber nichts Gutes tun. Die Myrte hat zwar ein gutes Aroma, aber keinen guten Geschmack. So gibt es in Israel Menschen, die viel Gutes tun, aber keine besondere Tora-Gelehrsamkeit aufweisen. Und gleich der Weide, die weder Geschmack noch Geruch hat, gibt es Juden, die weder in der Tora bewandert sind, noch Gutes tun. Gott aber sagt, lasst sie alle zusammengebunden sein zu einem Bündel, damit einer für den anderen sühnen kann. Rabbiner Samson Raphael Hirsch, der berühmte Frankfurter Rabbiner des 19. Jahrhunderts, geht sogar noch weiter und argumentiert, dass die Sukkah die Menschheit in Brüderlichkeit verbindet. Man darf nicht eine Sukkah mit Gedanken nur an das eigene Schicksal betreten, ja nicht mal nur mit dem Schicksal des jüdischen Volkes. Unsere Mission ist es, in die Sukkah als Weltbürgerinnen und Weltbürger einzuziehen und mit der Brüderlichkeit umgeben zu sein, die die ganze Menschheit umgibt, die unter einem Gott vereinigt ist. Nur auf diese Weise, argumentiert Rabbiner Hirsch, wird Gott als der universelle Vater erkannt und anerkannt, der die ganze Menschheit in seiner Sukkat Shalom, seiner Hütte des Friedens, empfängt. Gerade in diesen schwierigen und herausfordernden Zeiten ein wichtiges Zeichen und eine wichtige Botschaft an alle Menschen. Chag Sameach.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der 5 Bücher Mose von Rabbiner Jehoshua Arendt aus Frankfurt. Allen jüdischen Hörerinnen und Hörern Chag Sukkot Chameach, ein schönes Laubhüttenfest. Zum Schluss hören Sie das Marowaus, ein Lied zu Sukkot. Es singt Kantor Leo Roth, begleitet vom Chor der jüdischen Gemeinde Berlin in einer historischen Aufnahme. Gila,
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.